Johannes der Täufer, Freund des Bräutigams. Wir haben die wunderbaren Worte gehört, die unser Bruder Julius vorgelesen hat. Johannes hat das Zeugnis von großer Bedeutung in Bezug auf die Ordnung der Zeitalter, der Äonen. Das Gesetz vom Sinai, das Gesetz geht bis und mit auf Johannes, den Täufer. Von da ab wird das Evangelium Gottes, des Reiches, verkündet. Typisch ein Wort des Übergangs von einem Zeitalter zum anderen. Heute leben wir in gleicher Weise in den Jahrzehnten, wo das gegenwärtige Zeitalter der Gemeinde des Leibes des Christus zu Ende geht, vollendet wird. Und seitdem es einen Staat Israel gibt, lässt Gott schon die Anfänge der Ordnungen des Reiches laufen. Und da habe ich zu bezeugen, dass da die sogenannten charismatischen Gemeinden um des Übergangs willen zum neuen Zeitalter, das ums Jahr 2000 schon anbrechen wird, ihre Berechtigung haben, was aber eine gefährliche Sache sein kann, wenn es nicht völlig unter der Zucht des Heiligen Geistes geschieht. Das ist die eine Seite. Und die andere ist für uns wichtig. Entschuldigt, wenn ich sagen muss, oder zuerst sagen darf, wenn zwei Menschen, jeder auf seine Weise, von Gott ergriffen ist und jeder auf seine Weise von Gott geführt wird, dann kommt es immer wieder vor, persönlich, dass dem einen mehr gegeben ist als einem anderen. Wer von den beiden ist nun schuldig, den anderen zu verstehen? Und wem von den beiden darf man nicht erwarten, dass er den anderen versteht? Wir haben schon verstanden. Da wir nun unter dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das nur dem Apostel Paulus anvertraut worden ist, wie geschrieben steht, und wir da hineinversetzt sind in die ganze Fülle des Reichtums der Gnade Gottes, ohne Werke, ohne Gesetz, uns Gott in Christo alles, ohne Ausnahme, geschenkt hat, ohne jede Bedingung. Was die ganze Fülle Gottes, die in Christus Jesus war, in uns ausgegossen ist. Sind wir schuldig, andere zu verstehen, die nun diese Gnade nicht haben, die unter dem Evangelium des Reiches laufen? Evangelium des Reiches hat als Unterlage, Grundlage wohl Jesus Christus und Golgatha, aber auch noch unter Gesetz. So waren die 12 Apostel nach Pfingsten, der Heilige Geist war ausgegossen, und dann Jakobus, Paulus kommt zum letzten Mal nach Jerusalem. Und sie sagen dem Paulus, wir hören von dir, dass du unter den Nationen wieder Mose und das Gesetz redest. Gell? Paulus, das kann doch nicht stimmen. Du siehst, Bruder Paul, hier in Israel, da in Juda, in Jerusalem, sind Zehntausende Juden gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Oh weh, oh weh. In Bezug auf göttliche Beurteilung. Denn Golgatha bedeutet nicht nur Befreiung von der Gewalt Satans und des Todes und der Dämonen und der Verdammnis, sondern auch Loskauf vom Gesetz. Wie wir schon gehört haben, Gott war in Christo, hat das Weltall mit sich versöhnt. Dem Satan die Seele Jesu zur Verfügung gestellt, das Lösegeld, damit alle anderen frei ausgehen können. Und alle Forderungen der heiligen Engel, was das Gesetz betrifft, hat er alle bezahlt und alle Flüche des Gesetzes auch an sich entladen lassen. Haben wir gestern Abend gehört. Frei vom Gesetz, wie geschrieben steht im Gesetz, solange der Mann lebt, ist das Weib an ihn gebunden, und wenn sie eines anderen wird, ist er eine Ehebrecherin und vom Gesetz verflucht. Wenn aber der Mann gestorben ist und sie wird eines anderen, ist sie dann auch eine Ehebrecherin? Ah, nein. Wer ist der Mann? Ist etwa Gott nur um das Fleisch besorgt, oder das Wort Gottes, oder der Geist Gottes? Wir werden gerade sehen, wenn die Rede ist vom Bräutigam, wie begann das Wort? Ich lese dann noch einmal. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Ich sage, ja, das wissen wir schon lange, ne? Wer ist der Bräutigam? Jesus Christus. Wer ist die Braut? Bitte nicht wer, sondern Israel. Jetzt ist der Mann, ja jetzt, am Anfang der Auserwählung Israels, der Erlösung aus Ägypten durch Mose, in der Wolken- und Feuersäule begleitete sie immer der Herr Jesus. Er ist das Angesicht Gottes. Da war er der Bräutigam und Israel die Braut. Wir werden gleich ein Wort hören in dem Zusammenhang. Und dann ich bin dein Mann, du bist mein Weib. Da hat also eine Hochzeit stattgefunden im Alten Testament. Da hat sich Christus damals schon, sie, treu ist zu ihnen herabgelassen und sie unter Gesetz vom Sinai durch die Wüste wandeln und im Lande einziehen, immer noch unter Gesetz. Salomo, David und die Propheten, alle unter Gesetz. Und Jesus in seiner Treue auch, aber als Mann und Israel als Weib. Und jetzt ist der Mann gestorben. Stimmt. Auf Golgatha. Ist Israel jetzt immer noch ans Gesetz gebunden? Jetzt, wenn aber der Mann Christus gestorben ist, dann ist das Weib frei, eines anderen zu werden. Und jetzt heißt es nämlich dessen, der aus Toten auferstanden ist. Wie heißt denn der andere? Der heißt wieder Jesus Christus. Aber der ist nicht mehr unter Gesetz, sondern der ist in herrlichster Freiheit. Von Gott erhöht und zum Herrn über das ganze All eingesetzt. Jetzt hätten sie dieses Mannes Weib werden dürfen und haben das abgelehnt. Lieber unter Gesetz. Noch etwas leisten zu dürfen. So. Katastrophe. Und ich fahre weiter vor Gott. Dass im Jahre 70 unserer Zeitrechnung Gott Jerusalem und den Tempel zerstören ließ. Militärisch durch die Römer. Die Juden niedermetzeln ließ oder dann unter alle Völker gefangen weggeführt führen ließ. Das ist der Grund. Wenn man eiferer fürs Gesetz sein will, nachdem Gott alles getan hat, vollbracht hat, wie wir gestern Abend hörten, dass jeder Rechtsanspruch des Gesetzes ausgelöscht ist. Dass Gott keinem einzigen Geschöpf weder Böses noch Übertretungen noch zurechnen kann. Weil er selber in Jesus Christus die ganze Schuld der Welt auf Golgatha ausgelöscht hat. Nichts mehr existiert vor Gott. Ist Gott die Liebe? Wie viel rechnet denn die Liebe am Bösen zu? Aha, das glauben wir noch lange nicht. Alle Übertretungen in der ganzen Schöpfung wir haben gehört von dem Universalirrtum heiliger Engel in Bezug auf die Gesetzgebung. Da sind sie schuldig. Nicht, sie sind heilig, gerecht und gut wie ihr Gesetz, haben wir gehört. Aber das dürfen, müssen wir noch einmal hören. Oder jetzt gehört haben. Diese gewaltigen, klaren Ordnungen Gottes. Der Freund des Bräutigams, die wunderbaren Worte in Johannes 3 noch einmal. Johannes gibt zuerst in Vers 27 Zeugnis, ich bin nicht der Christus. Sie haben gefragt, wer bist du eigentlich? Vers 29, der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Wunderbar, als Jesus in Niedrigkeit gekommen war, hat er sich gemäß diesem Wort und noch anderen, die wir hören werden, damals schon dem Volke Israel jetzt neuerdings als Bräutigam zur Verfügung gestellt. Sie hätten ihn als Bräutigam und sich selber ihm schenken können als Braut. Und jetzt ist da ein Freund des Bräutigams. Das ist ein, und den wollen wir heute früh etwas näher ansehen. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ist das eine echte Freundschaft? Und was sagt Jesus von seinem Freund Johannes?
Er ist der größte Prophet.
Aha. Er ist unter allen Menschen vom Weibe geboren der Größte. Einer den anderen höher achtend als sich selbst, stimmt bei diesen zwei Freunden. Maximal. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allem. Ein Wort des Johannes, das ist überragend gewaltig. Da sind im Griechischen Wort, im Griechischen Worte vorhanden, mit Hyperano, also über allem maximal, nicht mehr in dieser Schöpfung, sondern in der Unendlichkeit Gottes, an höchster Stelle, die überhaupt möglich ist. Von dort her kommt er. Der von oben kommt, diese meine Freude ist erfüllt und so weiter. Der aber von der Erde ist, ist von der Erde. Und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allem noch einmal. Und was er gesehen und gehört hat, dieses bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Tragische Dinge. Wunderbare Dinge. Tragische Dinge. Und nun wollen wir, wenn die Rede ist vom Freund des Bräutigams, mal vom Bräutigam etwas, einiges zur Kenntnis nehmen und uns mit dem Freund des Bräutigams freuen. Wer denkt da nicht an Psalm 19, aufschlagen, wer die Bibel hat, Psalm 19, dem Vorsänger, ein Psalm von David, oder dem David, kommt das gewaltige Wort. Ich lese vorerst nach der Elberfelder. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung, Luther die Feste, die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an die Enden nicht des Erdkreises, sondern der ganzen Schöpfung, ihre Sprache. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich, wie ein Held zu durchlaufen die Bahn. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Die Sonne wie ein Bräutigam. Da hat die deutsche Sprache glänzend versagt. Wann war je ein Bräutigam weiblich? Die Bräutigam. Die Sonne, nicht? Da haben die edlen Germanen als einzige sich da nicht gewusst, was weiblich und was männlich ist, den Unterschied nicht beachtet. Um uns zu helfen und mir mal zuerst geholfen war, habe ich dann gelesen, nicht mehr die Sonne, sondern der Sonnenball. Da haben wir eine kleine Rettung im Deutschen. Er, der Sonnenball, tritt aus seinem Gemach wie ein Bräutigam, er. So. Dafür ist dann gleichzeitig der zweite Irrtum in der deutschen Sprache da weiblich. Dafür haben sie dann den Mond männlich, der Mond, nicht wahr? Hebräisch, Altes Testament, Griechisch, Neues Testament, Sonne männlich, Mond weiblich. Da haben auch sagen dann die Mondkugel. Ne? Es tut mir leid, ihr lieben Schwestern, aber ich kann nichts dafür. Ne? Aber ich darf sagen, Gott hat ja den Mond nicht als Mond geschaffen. Und die Sonne nicht als Sonne. Wer weiß das noch nicht? Gott schuf nicht die Sonne und schuf nicht den Mond, sondern, wie geschrieben steht auf dem ersten Blatt unserer Bibel, lasst uns Lichter machen in der Feste der Himmel, in der Ausdehnung der Himmel. Und Gott schuf die beiden großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Weder Sonne noch Mond steht da, sondern ein großes Licht, die Sonne, und ein kleines Licht, der Mond. Gott hat den Mond nicht als Mond geschaffen und den Beherrscher der Finsternis nicht als Beherrscher der Finsternis geschaffen, den Satan, sondern als kleines Licht. Liebe Geschwister, so einfach. Und was hat man daraus gemacht in gewissen Kreisen? Ich brauche weiter nichts zu sagen, aber hören wir noch einmal. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Hebräisch. Die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes. Die ganze Bücherei. Haben wir nicht gestern Abend gehört? Die Schrift da oben, die Magier kannten, weil sie von Gott belehrt waren. Und die Schrift da unten, hier, Die Schrift da oben sagt, wann? Zu Zeiten, Tagen und Jahren, Originalchronometer Gottes, mit Zifferblatt des Sternhimmels und dem Uhrwerkgefüge der himmlischen Wesen, die durch die Sterne angezeigt sind. Gott durch die Sonne, Christus durch die Sonne, Satan durch den Mond im gefallenen Zustand und dann die Planeten, die Söhne Gottes und so weiter und so weiter. Gewaltige Dinge. Und die Ausdehnung, die Feste verkündet seiner Hände Werk. Aha. Alles, was geschaut wird am Sternhimmel, ist, darf es einmal so vergleichen, eine riesen Bahnhofanlage, die der Bahnhofchef, Bahnhofvorstand nie übersehen kann. Ist in seinem Büro in einer großen Tafel in Form von Lichtlein gezeichnet. Die ganze Riesenanlage und jedes Lichtlein bedeutet eine Weichenstellung, einen Ort. Ein Blick auf diese Tafel nur, ne, sagt ihm, ist alles in Ordnung? Jawohl. Oder wenn was rot aufleuchtet, halt, oh, sofort ja, melden. So, Lichtsignalanlage, Sterne, sichtbar für das Unsichtbare der Vorgänge in der unsichtbaren, im unsichtbaren Weltall. Und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag dem anderen, eine Nacht der anderen. Und dann heißt noch, keine Rede und keine Worte. Doch gehört wird ihre Stimme. Ja, jetzt, was meinst du dazu? Keine Rede und keine Worte? Ja, hören wir Rede oder Worte da oben? Nee. Doch gehört wird ihre Stimme durch den Geist, der uns offenbart, wie diese Namen der Sterne sind, die Gott ihnen gegeben hat und wie sie sich bewegen. Und ausgerechnet dieses Wort greift Paulus, glaube ich, in Römer 10 herauf und sagt, die Menschen von Adam bis Mose, die kein Wort Gottes hatten, waren die denn ohne Wort Gottes? Und jetzt zitiert er diese Stelle im Psalm 19. Doch, wir haben keine Ausrede, mit denen hat Gott geredet durch die herrliche Sprache der Gestirne. Gestern Abend hatten wir einen wunderbaren Beweis. Unser Bibel. Herrlich. Genügt noch einmal, nein, noch der Bräutigam da, der Sonnenball. Er hat dem Sonnenball in ihnen ein Zelt gesetzt. Und er ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Er freut sich wie ein Held. Es gibt auch weibliche Helden, das darf auch gesagt werden. Er freut sich wie ein Held, so durchlaufen die Bahn. Vom Ende der Himmel ist sein Ausgang und sein Umlauf bis an ihre Enden. Und nichts ist vor seiner Glut verborgen. Vor der Sonne selbst, da ist manches verborgen, nicht? Unter einem Brett, das schon lang da liegt, muss man nur wegnehmen, was du alles kreuchst, nicht? Für Gewürm und für Ungeziefer. Aber vor dem Sonnenball, der Bräutigam ist, ist da irgendetwas verborgen, nicht? Gar nichts verborgen. Alles Verborgene muss noch offenbar werden und wird von den Dächern her ausgerufen werden. Was wir meinen, verbergen, zum Schweigen bringen zu müssen und verbergen zu müssen, das wird dann umso mehr öffentlich bekannt gegeben. Also wir bekennen lieber gleich dem Herrn, gleich alles genau wie es ist und machen und da gar nicht mehr Flecken rein vorher, bevor wir uns bei ihm einstellen.
Darf ich dazu eine Stelle lesen, die
vielleicht
daher passt? Dass die Menschen ohne Entschuldigung sind.
Jawohl.
Nach Römer 1, Vers 19. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden wird, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien.
Dankeschön. Wir haben gehört, im Anschluss an die Bemerkung, den feinen Hinweis, dass in der Schöpfung Gottes alles gemessen ist, gezählt ist, gewogen ist, genannt ist, dass unser Gottes Wort nicht nur Wort Gottes ist, sondern auch Rechnung Gottes. Wo kein Heller und Pfennig fehlen darf, sonst stimmt die ganze Maximalrechnung nicht. So sind die Grundtexte von Hebräisch Altem und Griechisch Neuem Testament vollkommen, bis auf Buchstabe und Pünktchen. Das ist das Zeugnis Jesu, das ich jetzt ausgesprochen habe. Wir tun wohl, uns frohlockend unter diese Wahrheit zu beugen, dann haben wir einen Freipass auf die Dinge, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind, erkennen zu können, geoffenbart zu bekommen, reich zu sein in allen Dingen. Beachte, was ich dir sage, Paulus dem Timotheus, denn der Herr wird dir, mir, Verständnis geben in allen Dingen. Und der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen Gottes, alle Gerichtstiefen Gottes, die je tiefer und schrecklicher sie sind, samt dem Feuersee, dem zweiten Tod, die Rettung Gottes aus solcher Feuerglut umso wunderbarer ist. Aber nur durch diesen Heiligen Geist, der im Leib der Maria den Sohn Gottes hineinwob. Der Heilige Geist, jetzt kommt Johannes der Täufer in Sicht, in den Gott schon im Mutterleib, als Johannes der Täufer noch im Mutterleib der Elisabeth war, war er schon mit Heiligem Geiste erfüllt. Jetzt kommt ein Aber, im Moment noch nicht, zur rechten Zeit noch, in dieser Stunde. Wir sind noch beim Bräutigam. Matthäus 9, Vers 15 und Lukas 5, Vers 34. Nehmen wir Lukas 5, Vers 34. Lukas 5, Nehmen wir Vers 33. Warum fasten die Jünger des Johannes oft und verrichten Gebete gleicherweise auf die der Pharisäer? Die deinen aber essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr könnt doch nicht die Gefährten des Bräutigams fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, wo der Bräutigam von ihnen weggenommen ist, dann werden auch sie fasten. Wo wir hier lesen, die Gefährten des Bräutigams, das sind ja die Jünger, ein eigenartiges griechisches Wort, und die Elberfelder hat in der Fußnote dann bemerkt, wörtlich, wenn die Männer des Brautgemachs sollen die fasten, während denn der Bräutigam da ist, da ist die Rede vom Brautgemach. Und die Freunde des Brautgemachs sind die Jünger, eigenartige Bezeichnung. Wir können uns das so erklären. Im Buche Esther lesen wir, dass der Betreuer des Frauenhauses des Königs Ahasveros, als sie sich dem König zu stellen hatten, vorzustellen hatten, jede Art von Pflege an Kräutern und Wohlgerüchen und so weiter, Salben, alles wurde ihnen zur Verfügung gestellt. Und so habe ich, für mich sehe ich, dass es Sitte war damals, Entschuldigung, dass Freunde des Bräutigams das Brautgemach dann so schmückten, ne, dass, wenn die Hochzeit kam, dass also alles maximal für den Freund, den Bräutigam dann vorhanden war. Dann haben wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Kommt da auch ein Bräutigam vor? 10 Jungfrauen, die machten sich auf, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Wer war 10 Jungfrauen, Bräutigam? Will der Bräutigam dann gleich 10 heiraten? Haben auch schon überlegt. Nein. Das sind nun Freundinnen der Braut, diese 10. Dürfen Freundinnen der Braut auch an der Hochzeit dabei sein? Aha. Um das geht es hier. Die 10, dann wissen wir, der Bräutigam verzieht. Verzieht. Liebe Geschwister, dieser Ausdruck Verzug ist für uns heute eine wichtige Aussage. Damals verzog der Bräutigam bis wann? Die arme Hochzeitsgesellschaft. Normalerweise wird eine Hochzeit auch in Israel spätestens bei Sonnenuntergang begonnen. Also wie lange hat die Hochzeitsgesellschaft Geduld haben müssen? Wie keine andere. Bis um Mitternacht. Schöner Bräutigam. Wirklich schöner Bräutigam. Wunderbarer Bräutigam. Ich darf das gerade schnell prophetisch auslegen. Zeitprophetisch. Vor 2000 Jahren begann eine göttliche Nachtwache, weil sie den Messias, das Licht der Welt, verworfen haben. Ich rede alles in Sprachen, in Worten der Schrift, nur um es zusammenzufassen. Begann eine erste Nachtwache von 1000 Jahren. Also sagen wir rund vom Jahr 0 bis zum Jahr 1000. Nichts passiert. Kam er nicht wieder. Denn es braucht zwei Nachtwachen, von Sonnen, buchstäblich von Sonnenuntergang bis Mitternacht. Dann ist Mitternacht, buchstäblich, nach dem Neuen Testament, wie bei uns. Jetzt sagt, steht aber im Psalm 90 nicht nur, vor Gott sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Gottestag, sondern da steht auch noch, vor Gott sind auch 1000 Jahre wie eine Wache in der Nacht. Aha. Also ums Jahr 1000 unserer Zeitrechnung war eine Wache, Nachtwache vorbei. Und ums Jahr 2000 jetzt dann, ist die zweite Nachtwache vorbei, dann heißt die Stunde 2000 Mitternacht im ganzen Weltgeschehen Gottes. Kommt dann der Bräutigam in großer Macht und Herrlichkeit, liebe Geschwister, wir sind schon weiter, als wir meinen. Und manches, was wir meinen, hätte jetzt schon geschehen sollen, wir haben jetzt 90, das Jahr 90 und 97, für mich sehr wichtig, was da laufen sollte und wird, haben wir da gerade den Ausdruck beim Propheten Habakuk, die Dinge beschrieben, und dann aber, wenn es verzieht, Verzug, kurzer Verzug, so harr sein, denn kommen wird es wird nicht ausbleiben. Also, wenn es nicht gerade so kommt, wie wir sehen und wie es kommen müsste, ohne Verzug, nicht? Ich kann ja nur wann von einem Verzug sprechen? Wenn der Bräutigam früher hätte kommen sollen. Besonders dann, wenn ein Zeitpunkt bestimmt war, wo er hätte kommen sollen. Ein klassischer persönlicher Verzug. Saul, noch junger König, prächtig dastehend. Samuel, mit Samuel zusammen, Samuel sagt ihm, Saul, bleibe du hier. Erstens. Bis ich wiederkomme. Dann ist die Zeit, wo ich opfern muss. Bleibe du aber hier. Wie lange? Bis ich wiederkomme. Sollen wir auch hier warten, bis der Herr wiederkommt. Auch wenn er eigentlich schon hätte kommen müssen. Bitte. Warte du hier 7 Tage, hat er dem Saul noch gesagt, bis ich wiederkomme. Der Saul wartet, wartet. Der 7. Tag geht zur Neige, die Sonne ging unter und der Samuel kam nicht. Hat der Samuel sich auch erlauben dürfen, einen Verzug sich zu leisten, wenn der Bräutigam sich einen leistet? Item, Samuel kam nicht. Dann sagt der Saul, ja, wenn der Samuel nicht kommt, dann muss ich handeln. Dann die Opfer müssen dargebracht werden. Und jetzt. Ne? Kaum hat der Saul begonnen zu opfern, erscheint der Samuel händeringend und sagt, Saul, was machst du da? Ich bin gesandt, dich für immer zum König Israels zu salben. Und nun ist dein Königtum von dir weggenommen. Du hast vollständig versagt. So hat er vollständig versagt? Nein, er hat nur halb versagt, aber in der entscheidenden Phase vollkommen versagt. Was hat Samuel ihm gesagt? Erstens, warte du hier 7 Tage. Und zweitens, bis ich wiederkomme. Aha. Und das hat er nicht beachtet, nur. Liebe Geschwister, merken wir uns, wenn es nicht so kommt, wie es kommen sollte, nicht? Also, Saul hat wirklich erwarten dürfen, dass Samuel noch vor Sonnenuntergang kommt. Denn in Israel endet ein Tag mit Sonnenuntergang und mit Sonnenuntergang beginnen die nächsten 24 Stunden. Also, Beispiele genug. Hier die 10 Jungfrauen, der Bräutigam. Weil die zu wenig Öl hatten, mussten sie dann noch kaufen. Und da kam er und dann war es zu spät. Zu spät, die Tür war verschlossen, als sie kamen. Die hatten zu wenig Öl, hätten sie etwas mehr Öl gehabt, ja, dann hätten sie noch kaufen müssen. Und ein Stück von dem Öl, entschuldigt, wie ich es sehe, haben die nicht gewusst, dass auch geschrieben steht, wer anklopft, dem wird aufgetan. Die fanden nur die verschlossene Tür und haben nicht angeklopft. Wäre sehr einfach gewesen. Aber Bräutigam, die wunderbare Stelle vom Freund des Bräutigams haben wir gelesen. Ein wunderbares Wort jetzt, Jeremia 2, Vers 2. Ergreifend schön. Jeremia 2, Vers 2. Da spricht der Herr zu Jeremia. Ich gedenke dir, so muss er zu Jerusalem sprechen. Ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandel hinter mir her durch die Wüste im unbesäten Lande. Israel war heilig dem Jehova, der Erstling. Ein ergreifend schönes Wort. Da war zwischen Jesus in der Wolkensäule und Israel, durch die Wolkensäule bestimmt der Aufbruch oder Ruhen. Am Tage Wolkensäule, in der Nacht eine Feuersäule. Und immer wenn da unten etwas furchtbar verzweifelt, hoffnungslos war, immer dann stieg die Wolkensäule hernieder und ordnete die Sache. Als Mose von seinem Bruder und seiner Schwester Aaron und seiner Schwester Miriam angegriffen wurde, weil er ein kuschitisches Weib genommen hatte. Und sie sagten, wer bist du? Sind wir nicht auch etwas? Stieg die Wolkensäule hernieder zwischen Mose und seinem Bruder und seiner Schwester und die Miriam war bedeckt vom Aussatz, vom Kopf bis zum Fuß. Dann schrien sie und baten Mose. Also, eigenartig, wunderbar. Wer ist in der Wolkensäule? Der, der Sünde nicht zurechnen kann. Weil er wusste, ich bin schon vor Grundlegung der Welt als Lamm Gottes ausersehen. Und mein Vater kann auch nicht zurechnen. Liebe Geschwister, in solcher Weise dürfen wir jetzt ein Wort des Apostels Paulus verstehen, wenn er spricht, wir, die unter dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes leben dürfen, Erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Da ist uns noch keine Werke gab. In seiner Barmherzigkeit. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das Gesetz, dessen Buchstabe unbarmherzig tötet und verflucht. Wissen wir, Gott hätte es uns gar nicht genehmigt, wenn die gleichen Buchstaben von vorn in der Bibel durch das ganze Gesetz hindurch samt allen Flüchen und Verdammnissen und weiß was allem Schrecken geistlicherweise gelesen werden könnte, wie wir es eben tun durften. Wolkensäule. Die Lage war verzweifelt. Das goldene Kalb war da. Sie tanzten um das goldene Kalb. Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Von Aaron angefertigt durch den Volkswillen, weil er mit den 70 Ältesten oben nicht gewartet haben auf halber Höhe des Sinai, bis Mose und Josua wieder zurückkamen. 40 Tage und Nächte war denen zu lang. Dann sagten wir, gehen lieber rund und schauen unten zum Rechten beim Volk. Das Volk sieht die kommen und freut sich, dass sie endlich kommen, vielleicht nach 35 Tagen und Nächten. Ja, wo ist der Mose? Was? Aaron, wenn der Mose nicht mehr kommt, bitte, dann machst du unser goldenes Kalb. Das ist dann der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Da hat das Volk einigermaßen recht gesehen. Ja. Wer hat versagt? Aaron und Hur und 70 Älteste. Die haben nicht, Mose hat gesagt, wartet ihr hier auf halber Höhe vom Sinai. Und die haben da wunderbare Dinge Gottes und himmlische Dinge gesehen. Gott hat die wunderbar unterhalten. Aber es wurde ihnen zu lang, der Mose kam nicht. Und Mose sagte auch, wartet ihr hier, bis wir, Josua und ich, wiederkommen. Haben die auch versagt? Da Mose verzog, verzutzt. Ja, auch ein Verzug. Ne? Aha. Da gilt es zu warten bis. Ja. Ah. Dann sagt Gott zu Mose, führe du das Volk dorthin, wo ich den Vätern geschworen habe. Aber ich selber kann mit dem Volk nicht mehr mitgehen. Begreifen wir das? Und das sagt Mose. Dann lass uns lieber hier alle umkommen. Lösche mich und meine Sippschaft aus und geh du wieder mit dem Volk. Ich nehme die ganze Schuldenlast des Volkes auf mich. War das eine Gesinnung des Mose, die auch in Christus Jesus war? Ne? Dann sagt Gott, ich kann nur da Gericht üben, wo ich die Schuld finde. Was macht Mose? Bricht sein Familienzelt ab, zusammen mit Josua, seinem Diener, lädt es sich auf in dem Josua und zieht unter aller Augen des Volkes, weil ist der Mose verrückt geworden, wohin? Außerhalb des Lagers, wo die Ehebrecher und Sabbatschänder und Hurer und Meineidigen und Aussätzigen und der ganze Mist vom Volk deponiert ist, dorthin geht er und schlägt dort sein Familienzelt auf und geht mit Josua hinein, da hinein. Jetzt ist er ja nach dem Gesetz maximal unrein. Den ganzen Wust, Sündendreck des Volkes. Was geschieht jetzt? Jetzt steigt die Wolkensäule hernieder. Da, außerhalb des Lagers, an den Eingang dieses Familienzeltes. Und der Herr geht hinein zu Mose und Josua. Und die besprechen sich von Angesicht zu Angesicht. Warum? Wieso kann jetzt Jesus, und Jesus macht nichts, was der Vater nicht dabei ist? Mose hat sich außerhalb des Lagers zur Sünde des ganzen Volkes gemacht. Nein. Konnte Gott da wieder mit ihm sprechen und er mit Gott? Und dann sagt, hat der Herr ihm gesagt, Mose, jetzt können wir wieder weiterziehen miteinander. Und dann sagt Mose, wenn du nicht mitgehst, ja, nein, jetzt weiß ich, dass du mitgehst, denn du bist das Angesicht Gottes. Jetzt habe ich das Angesicht Gottes gesehen und du hast meine Handlung, meine Stellung angenommen, dass ich bereit war, die ganze Schuld des Volkes auf mich zu nehmen. So. Also jetzt Mose, jetzt kann ich dich richten. Und das war der Grund, dass Mose nicht ins Land einziehen konnte. Nicht irgendetwas anderes. Um euretwillen, sagt Mose, konnte ich nicht ins Land ziehen. Ja. Also, wunderbar, das Gesetz. Es ist jetzt schon gut 5 Minuten nach 11. Und wir schließen mit der Prophezeiung des Erzengels Gabriel an den Vater des Johannes. In Lukas 2, wenn ich nicht irre. Lukas 2. Entschuldigung, natürlich Lukas 1. Erscheint der Gabriel bei Zacharias. Und verheißt ihm nun. Zacharias in Vers 13, dein Flehen ist erhört. Und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes heißen. Und er wird dir zur Freude und zur Wonne sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Und schon von Mutterleibe an voll Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elias. Und da ist nun etwas zu sagen, abschließend. Im Geist und in der Kraft des Elias. Elias, nach der großen Tat auf dem Karmel, hat der Sohn zu viel 100 Propheten, falsche Propheten, geschlachtet. Und die Königin Isabel schwört, der kommt um wie einer von meinen Propheten, den bringe ich um. Und jetzt Elias ergreift die Flucht Richtung Sinai. Unterwegs schläft er ein. Und dann kommt ein Engel, lädt ihn ein zum Essen und Trinken. Er schläft wieder ein trotzdem. Er weckt ihn noch einmal. Dann isst und trinkt er und in der Kraft dieser Speise geht er 40 Tage und 40 Nächte bis an den Sinai. Angekommen am Sinai, Elias, was tust du hier? Die Stimme Gottes. Jetzt ein Sturmwind, ungeheuer. Aber der Herr war nicht im Sturmwind. Dann ein Erdbeben, das Felsen zerriss. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und dann ein Feuer. Feuer. Der Herr war nicht im Feuer. Und dann ein stilles, sanftes Säuseln. Jetzt erschrickte Elias, verhüllt sich und neigt sich nieder. Ah. Was hat Elias hier lernen müssen? Und was dürfen wir lernen? Gott ist weder in einem Gerichtsfeuer, noch einem Gerichtserbeben, noch in einem Gerichtssturm. Das überlässt der heiligen Engel oder dem Satan. Liebe Geschwister, haben wir einen wunderbaren Gott? Sind wir bis jetzt nicht ganz richtig belehrt worden? Gell? Als ob unser Gott und Vater und der Herr Jesus und der Heilige Geist die seien, die das alles arrangieren. Ne? Und nicht anders können. Gar nicht. Weiter. Da ist er auf einem Berg in der Nähe von Jerusalem. Der König schickt 50 Mann und sagt, rufe den, bringt den Herr zu mir. Ich muss ihn fragen, was macht der Elias? Der lässt Feuer vom Himmel fallen und verschlingt alles, alle 50 samt dem Führer. Er schickt zweite 50, Feuer vom Himmel, alles gefressen vom Feuer dem Himmel, vom Himmelstecken von der Elias. Dritte 50, der unten am Berg sagt, Elias, entschuldige, ich muss auch kommen, aber habe Barmherzigkeit mit uns. Jetzt muss ein Engel vom Himmel kommen und dem Elias sagen, du, da darfst das Gleiche nicht mehr machen. Und dann haben die Gnade gefunden, die dritten 50. Also, Geist und Kraft des Elias ist der wirkliche Heilige Geist, der nur in Gott wohnt. Nein. Und als die beiden ganz frommen Jünger Jesu nicht aufgenommen wurden in einem Dorf, kamen sie zurück zu Jesus und sagten, sollen wir wie Elias Feuer vom Himmel fallen lassen? Dann sagte er ihnen, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Also ein Unterschied ist da noch wohl zu beachten. Und noch einmal, wir haben einen Gott, der weder noch, sondern Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und die Liebe ist die größte, denn die Liebe glaubt alles und hofft alles. Und alles, was die Liebe hofft, kann nicht zuschanden werden lassen. Haben wir eine lebendige Hoffnung? Halleluja, Amen.
Wir wollen still werden zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, du hast uns auch jetzt durch deinen Heiligen Geist und durch die Verkündigung Einblick geben lassen in deinen Heilsplan, den du herrlich hinausführst. Du hast diesen Johannes als den Freund des Bräutigams, auch als Herold gesandt, der das Kommen des Messias verkündigt hat und hat die Buße verkündigt deinem Volk Israel. Und da und dort haben sie darauf gehört, aber nicht alle. Hab Dank, dass wir heute deine Stimme hören dürfen und unseren Messias, Jesus Christus, unser Herr und Haupt, Haupt der Gemeinde, warten dürfen auf das baldige Vereinigtwerden mit ihm, der das Haupt ist. Wir preisen dich und beten dich an und danken dir dafür. Lob und Dank, dass du uns eine lebendige Hoffnung geschenkt hast. Amen.
Amen.